Der ein oder andere fragt sich, warum die Stühle hier vorne stehen. Das Rednerpult hat man mir genommen. Dafür das Angebot, dass ich mich setzen darf. Aber so entspannt bin ich dann doch nicht. Im Gegenteil. Ich bin immer sehr angespannt, wenn ich hier eine Predigt halten darf. Ich möchte nochmal beten. Lieber Vater im Himmel, und das ist auch ganz gut so, dass wir angespannt sind. Denn du bist doch jetzt hier. Und du möchtest uns ganz neu begegnen heute Morgen. Du möchtest zu uns reden. Du siehst, wie wir hierher gekommen sind und was an jeden von uns und auch mich noch so von dieser Woche belastet und beschäftigt, was uns so an Gedanken durch den Kopf geht. Aber Herr, wir sind jetzt vor dir. Ich möchte dich bitten, so wie wir es gerade gesungen haben, dass du in uns ein Feuer anzündest, dass du selbst in uns brennst, dass du dein Wort in uns lebendig machst, dass wir spüren, wie du zu uns sprichst, durch all das andere und auch durch meine Worte hindurch. Danke, dass dein Wort die Wahrheit ist. Amen. Ich hatte schon mal gesagt, dass es in der Bibel viele Beispiele, viele Vergleiche, viele so Bilder gibt, die mit Bauen, mit Gebäude, mit Mauer, mit Fundament, mit all solchen Dingen aus der Baubranche zu tun haben. Das sind Bilder, wo sich einfach viele Menschen was drunter vorstellen können, wo viele Menschen was mit anfangen können. So habe ich heute nochmal zum dritten und wahrscheinlich vorerst zum letzten Mal das Thema gewählt, das Haus Gottes. Ich hatte das erste Mal das Haus Gottes, der Tempelbau, das erste Haus Gottes, wo es darum geht, dass der heilige Gott einen Anspruch auf unser Leben hat. Dann hatte ich ein zweites Thema, das Haus Gottes, euer Leib, ein Tempel des heiligen Gottes. Und heute das Haus Gottes, die Gemeinde. Das ist ein großes Thema, das ist auch ein vielfältiges Thema. Das ist für den einen oder anderen vielleicht auch ein Reizthema, über das man nicht unbedingt so gerne spricht. Denn es besteht leider eine große Diskrepanz zwischen so dem Wunsch, zwischen dem Idealbild von Gemeinde, von Erwartungen und der Wirklichkeit, dem Gemeindealltag. Wer hat nicht schon Enttäuschungen erlebt mit Gemeinde? Wer hat nicht schon Enttäuschungen erlebt mit Menschen, die sich Christen nennen? Menschen, die regelmäßig in die Kirche laufen? Sind das nicht oft die schlimmsten Patienten? Sind das nicht oft die unangenehmsten Kunden? Die besserwisserischsten Moralprediger? Gerade die mit dem Fisch am Autoheck. Und auch so die Institution, der Verein, der Gemeindeverband. Wie viel läuft da schief? Wie viel ist da so ganz anders, wie ich, wie wir uns das vorstellen? Und auch der Blick auf die Christenheit so insgesamt. Was ist nicht schon alles im Namen der Christenheit unter dem Dach der Kirchen an Unrecht geschehen? Und trotzdem ist es ein ganz wichtiges Thema und ich finde, es ist auch ein ganz tolles Thema. Das Haus Gottes, die Gemeinde. Ich bin so beim Vorbereiten dazu an einen Bibeltext aus dem Epheserbrief hängen geblieben. Der Epheserbrief, das ist ein Brief, in dem Paulus, wie in sonst keinem anderen Brief, so die Bedeutung von Gemeinde zum Ausdruck bringt. Und ich hoffe, die Begeisterung von Paulus für das Thema Gemeinde, die springt jetzt auch so ein bisschen auf euch über. Ich hatte eigentlich einen kürzeren Text, aber ich habe mich entschlossen, ich lese das ganze zweite Kapitel des Epheserbriefes. Einfach um den Zusammenhang auch ein bisschen hinzukriegen. Da schreibt Paulus: Wie sah euer Leben früher aus? Ihr wart Gott ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist, und wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört, damals, als wir eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollten. Wir haben den Leidenschaften und Verlockungen der Sünde nachgegeben, und wie alle anderen Menschen waren wir dem Zorn Gottes ausgeliefert. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran. Alles verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Durch den Glauben an Christus sind wir mit ihm auferstanden und haben einen Platz in Gottes neuer Welt. So will Gott in seiner Liebe zu uns, die in Jesus Christus sichtbar wurde, für alle Zeiten die Größe seiner Gnade zeigen. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Dies alles ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk, durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Vergesst nie, dass ihr früher verächtlich Unbeschnittene genannt wurdet, weil ihr zu den nichtjüdischen Völkern gehört. Die Juden wollten sich als Beschnittene von euch unterscheiden, obwohl ihre Beschneidung nur von Menschen durchgeführt war. Ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen vom Volk Gottes. Darum galten für euch auch seine Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, als er seinen Bund mit ihnen schloss. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Aber weil Jesus Christus am Kreuz sein Blut vergossen hat, gehört ihr jetzt zu ihm. Ihr seid ihm jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint und die Mauer zwischen ihnen niedergerissen. Durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit all seinen Geboten und Forderungen endgültig außer Kraft gesetzt. Durch Christus leben wir nicht länger voneinander getrennt, der eine als Jude, der andere als Nichtjude. Als Christen sind wir eins. So hat er zwischen uns Frieden gestiftet. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde Christi, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Christus ist gekommen und hat seine Friedensbotschaft allen gebracht, euch, die ihr fern von Gott lebtet, und allen, die nahe bei ihm waren. Durch Christus dürfen jetzt alle, Juden wie Nichtjuden, vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja, sogar zu seiner Familie. Als Gemeinde Christi steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Stein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gottes Geist wohnt. Das war jetzt ein langer Text. Aber habt ihr was gespürt von der Begeisterung von Paulus? In den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefes, und der hat nur 6 Kapitel, da sprüht er geradezu vor Freude über das, was Gott gemacht hat. Nämlich, dass er Menschen, die weit von ihm entfernt waren, die sich weit von ihm entfernt hatten, gesucht hat, dass er sie gefunden hat, um neue Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Christus schenkt neues Leben und durch den Glauben an ihn sind wir auferstanden, schreibt er. Wir haben einen Platz in Gottes neuer Welt. Wörtlich übersetzt heißt es hier, wir sind in den Himmel versetzt. Das gilt für alle. Durch Christus, durch den Glauben an ihn. Die Gemeinde in Ephesus bestand, wie viele Gemeinden damals, aus Juden und Heiden. Heiden, das waren die griechischstämmigen, das waren Römer, das waren ja so Menschen aus dem ganzen Mittelmeerraum, nicht Juden. Und das hat immer wieder zu Spannungen geführt, weil sich die Juden oft irgendwie als was Besseres gesehen haben. Aber Paulus macht ganz deutlich, egal aus welchem Hintergrund du kommst, der Weg zu Gott, der führt allein über Jesus Christus. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Und er gibt Leben. Der gibt es gerne. Aus Gnade, und das heißt freiwillig, ohne menschliche Leistungen, ohne menschliches Dazutun, ohne Bedingungen. Die Bibel bezeugt an vielen Stellen, dass Gott gerne neues Leben schenkt. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt so damit geht, dass für dich alles bekannte Sätze sind, schon oft gehört, irgendwo auch abgedroschen, aber nie wirklich gelebt, nie wirklich angekommen. Deshalb ist es mir wichtig, heute Morgen am Anfang auch dieser Predigt dich einzuladen im Namen von Jesus. Heute Morgen eine wichtige Entscheidung zu treffen. Und zwar die Entscheidung, dieses neue Leben, das Jesus so gerne gibt, im Glauben anzunehmen. Dich auf ein Leben mit Jesus einzulassen. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 11, da heißt es, Gott hat uns eindeutig bezeugt, dass er uns das ewige Leben schenkt. Und zwar nur durch seinen Sohn. Wer also dem Sohn vertraut, der hat das Leben. Wer dem Sohn vertraut, der hat das Leben. Aber Vers 12 hat noch einen Nachsatz. Und der gehört auch dazu, wenn ich das so sage. Da heißt es weiter, wer aber dem Sohn nicht vertraut, der hat das Leben nicht. Das ist ein wichtiger Satz an dieser Stelle, der gehört auch dazu. Die Bibel bezeugt nur durch Jesus. Weil wer den Sohn nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Mir geht es jetzt nicht um Angstmache, mir geht es um eine Einladung, dich auf diesen Jesus ganz neu einzulassen. Von John Wesley, dem Mitbegründer der methodistischen Bewegung, da wird erzählt, er war im Traum gestorben und ist auf dem Weg in die Ewigkeit. Und er kommt an ein großes Tor. Er klopft und fragt, ist hier der Himmel? Das ist ja seine Erwartung, dass er da zuerst hinkommt. Der Türwächter sagt ihm, nein, hier ist die Hölle. Da ist er erschrocken. Und dann fragt er so, gibt es hier Leute, die aus der englischen Hochkirche kommen? Ja, sehr viele gibt es hier. Und fragt er, ja klar, so ein bisschen geschockt, fragt er, gibt es hier auch Baptisten? Ja, sehr viele gibt es hier. Dann denkt er so an seine eigene Kirche, an seine eigene Bewegung und fragt, gibt es hier auch Methodisten? Ja, das ist da hinten durch, der große Raum. dann ist er geschockt und geht weiter zur Himmelstür und steht dort vor der Himmelstür und fragt, gibt es hier im Himmel Methodisten? Nein, es gibt keinen einzigen Methodisten hier. Da fällt ihm die Kinnlade ganz runter. Aber gibt es denn Lutheraner? Gibt es Reformierte? Gibt es Baptisten? Nein, keinen einzigen. Dann ergreift ihn schon fast die Panik und er ruft aus, ja, was sind denn für Leute überhaupt im Himmel drin? Der bekommt die Antwort, hier gibt es nur arme Sünder, die durch das Blut Jesu gerecht geworden sind. Das Haus Gottes, die Kirche Jesu Christi, das sind arme Sünder, die durch das Blut Jesu Christi gerecht geworden sind. Menschen, die sich auf ein Leben mit diesem Jesus eingelassen hatten. Mit diesen Menschen gründet Gott seine Gemeinde. Mit diesen Menschen baut Gott seine Kirche. Ein zweiter Gedanke. Wie heißt es so schön? Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da gibt es die nächste Kirchenspaltung. Leider ist da was dran. Weil wir Menschen oft so eigensinnig sind. Weil wir so gerne unser Ding machen. Was wäre es für ein Zeugnis in dieser Welt, wenn die Christen einiger wären? Gott baut ein Haus. Gott baut ein Haus, seine Gemeinde. Hier in dem Text steht es so schön, die Mauer zwischen Juden und Heiden wurde eingerissen. Die Mauer zwischen, ja, auch Christen, die so oft trennt, die kann auch Gott einreißen. Wir haben letztens in einem Gottesdienst das apostolische Glaubensbekenntnis gesprochen. Nach dem Gottesdienst kam jemand auf mich zu und sagte, du, ich habe ein Problem mit dieser Formulierung, ich glaube an die heilige christliche Kirche. Ihr merkt das vielleicht, ich benutze die Begriffe Kirche und Gemeinde heute gleichbedeutend und mache das auch ganz bewusst. Aber ich kann das Problem der Person auch gut nachvollziehen. Wenn wir dabei an eine bestimmte Institution, wenn wir dabei an eine bestimmte Organisation denken. Als Ulrike und ich im Auftrag der Neukirchner Mission nach Tansania gingen, da wussten wir damals nicht so sehr viel über die Partnerkirche der Neukirchner Mission dort. Der Wilfried Hoffmann, der damalige Missionsleiter, der sagte immer, ach, das sind Christen so wie wir, glauben das Gleiche, alles gut. Die brauchen nur für ihre Bischöfe irgendwie so besondere Kleider. Das ist halt so denen ihre Eigenart. Als wir dann sonntags in den Gottesdienst kamen, da war das für zumindest für mich ein richtiger Schock. Ich meine, ich habe schon gewusst, was anglikanische Kirche ist und ein bisschen, wie die entstanden ist. Und ich hatte auch schon in meiner ersten Zeit in Tansania Berührungspunkte damit. Ich wusste, dass der Bischof eine Mütze trägt und einen Hirtenstab. Das habe ich gekannt. Aber dann im Gottesdienst, das lief alles ziemlich streng nach Gebetbuch ab. Also wirklich so ein Buch, ja, mit Liturgie und solchen Sachen. Das habe ich so nicht gekannt und ja, das war schon ein Schock für mich. Aber als es dann in der Liturgie ans Glaubensbekenntnis ging, da war es vorbei. Im Kiswahili heißt es an dieser Stelle, ich glaube an die heilige christliche Kirche, Kanisa Katholiki. Ich glaube an die katholische Kirche. Das ging doch gar nicht. Das ist mir nicht über die Lippen gekommen, da konnte ich nicht mit. Es hat eine ganze Zeit, es hat ja auch einiges an Gesprächen gebraucht, bis ich dieses Wort verstanden habe. Bis ich das an dieser Stelle auch mitsprechen konnte. Katholisch heißt allgemein, allumfassend, das Ganze betreffend. Und so ist es an dieser Stelle im Glaubensbekenntnis auch gemeint. Die Einheit der Kirche, die wird nicht von Menschen gemacht. Sie wird auch nicht in einem ökumenischen Prozess organisiert, sondern Gott baut seine Gemeinde. Aus Menschen, aus Leuten, aus Männern und Frauen aus der ganzen Welt. Aus der ganzen Welt, aus Ost und West, aus Nord und Süd, werden Menschen in Gottes neue Welt kommen und zu seinem Fest kommen, heißt es in Lukas 13. Nicht nur kulturell, auch ja, was so die Herkunft, was so den Hintergrund angeht, werden Menschen aus ganz unterschiedlichem Hintergrund in Gottes neue Welt und zu Gottes Fest kommen. Gemeinde, das ist viel mehr, als ich mir vorstellen kann. Gemeinde, das betrifft das Ganze. Das betrifft all die Menschen, die an Jesus Christus glauben und sich von ihm in seine Gemeinde einbauen lassen. Das bringt mich zu einem dritten Gedanken. Gott baut. Gott baut sein Haus. Stimmt, wir Menschen organisieren uns und das ist auch irgendwo ganz normal. Das hat ein Stück weit damit zu tun, wo wir leben und wie wir leben. Das hat damit zu tun, wie wir geprägt sind, wie wir vielleicht zum Glauben gekommen sind. Das hat aber auch mit Geschmack und Vorlieben zu tun. Und ich glaube, in einem gewissen Rahmen ist das auch legitim. Im Lauf der Jahrhunderte gab es immer wieder Aufbrüche, gab es immer wieder Erweckungen in der Christenheit. Dann, wenn Glaube in Formen erstickt ist, oder wenn falsche Richtungen eingeschlagen wurden, wenn Gott Menschen etwas ganz neu wichtig gemacht hat, so sind unterschiedliche Gemeindeformen entstanden. Ich glaube, es ist wichtig, sich auch damit auseinanderzusetzen. Nicht nur so das eigene Scheunentor zu kennen. Denn wenn wir uns damit auseinandersetzen, dann öffnet uns das den Blick für Gottes Handeln. Gott baut, nicht wir. Und wenn wir uns damit auseinandersetzen, hilft uns das auch, den eigenen Glauben besser zu verstehen. Unsere Gemeinderichtung, unser Verband, die Evangelische Gesellschaft für Deutschland, die ist zum Beispiel als Gemeinschaftsbewegung entstanden. Das heißt, es ging gar nicht darum, eigene, unabhängige Gemeinden zu gründen. Nein, man ist angetreten mit dem Motto, wir wollen Deutschland evangelisieren. Wir wollen Menschen aus dem Trott der Tradition herausholen und von Jesus begeistern. Wir wollen helfen, dass sich der Glaube im Alltag spiegelt. Dass der Glaube das ganze Leben, so das ganze Handeln prägt. Wir möchten echte Gemeinschaft praktizieren, weil der einzelne Christ untergeht. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, der Christ braucht den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, wenn er sich ungewiss und verzagt wird. Denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen, ohne sich um die Wahrheit zu betrügen. Wir hier am Sohnwaldrand, also unsere Gemeinde, wir haben in den letzten Jahren auch so unsere Entwicklungen gemacht. Wir haben neu gebaut. Wir haben auch Gemeinde ein Stück weit neu organisiert. Und da ist sicherlich manches noch nicht fertig, wenn es das überhaupt gibt. Aber vielleicht ist es auch mal wieder ganz neu dran, darüber nachzudenken, Deutschland zu evangelisieren. Ganz neu darüber nachzudenken, unseren Teil von Deutschland neu zu evangelisieren. Das Haus Gottes, die Gemeinde, das ist nicht eine Organisation, das ist Gottes Bau. Paulus macht deutlich, ihr gehört dazu und darüber dürft ihr euch riesig freuen. Nicht, weil ihr in der richtigen Gemeinde vor Ort seid. Nicht, weil euer Mitgliedsbeitrag auf dem richtigen Konto eingegangen ist. Sondern, weil ihr zu Jesus gehört. Weil ihr gebaut seid auf das Fundament der Apostel und Propheten, als auf das Wort Gottes. Weil ihr zusammengehalten seid, nicht von einer Organisation, sondern von Jesus selbst. Und so wächst dieser Bau, so wächst dieser Tempel Gottes. Für unsere Augen sieht das oft aus wie ein großer Flickenteppich. George Werver, der Gründer von OM, spricht in diesem Zusammenhang von Messiologie. Das Zusammensetzen von dem Wort Messi, das kennt ihr, und Theologie. Gottes Handeln trotz menschlichem Chaos. Und er schreibt, ich staune und wundere mich immer wieder darüber, wie ja aus Richtungen und aus Predigten und aus Gemeinden, wo ich überhaupt nicht mit kann, wo ich so auch ein Problem habe, wie ich es immer wieder erlebe, dass da Menschen zu einem lebendigen Glauben an Jesus finden. Messiologie. Gott handelt trotz menschlichem Chaos. Wenn ich es könnte, ich würde euch gerne ein Bild malen vom Haus Gottes. Aber ich kann nicht malen. Stellt es euch einfach mal vor. Nicht, dass ich malen könnte, das, was ich jetzt sage. Das Haus Gottes sieht aus wie eine große alte Villa in einem riesigen Park. Zur Straße hin ist eine Mauer, aber das schmiedeeiserne Tor steht weit offen. Im Untergeschoss wird ein Fest gefeiert. Man hört Musik, man hört Lachen. Warmes Licht fällt durch die geöffneten Fenster nach draußen. Durch ein Fenster im oberen Stockwerk sieht man jemanden krank im Bett liegen. Aber da ist jemand, der ihn versorgt. Jemand, der seine Wunden verbindet. Es stehen ein paar Nebengebäude dabei, die sind später angebaut worden. Im Hof ist eine Baugrube. An einer Stelle ist das Fundament freigelegt und am Fundament wird gearbeitet. Am hinteren Teil des Hauses steht ein Baugerüst. Die Dachdecker sind dort am Arbeiten. Im Garten spielen die Kinder. Viel Lärm, aber das gehört doch dazu. Ein kleiner Junge krabbelt unter dem Zaun zum Nachbargrundstück durch. Buntes Treiben, Lärm und Stille, Arbeiten und Feiern, jung und alt. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gottes Geist wohnt. Amen. Herr Jesus, hilf uns doch, hilf mir doch ganz neu, das, was du in dieser Welt machst, in den Blick zu nehmen. So oft bin ich ja so gefesselt von meinen eigenen Vorstellungen. Aber du bist viel größer. Du bist der Lebendige, du bist der souveräne Gott. Und du baust dein Reich. Du baust deine Gemeinde in dieser Welt. Hilf uns doch, hilf mir doch, immer wieder auch neu nach Einheit zu suchen. Gemeinschaft mit den Menschen zu praktizieren, die dich lieb haben, die an dich glauben, die sich von dir in deinen Bau einfügen lassen. Amen.